Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten: Du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Halleluja, 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 Halleluja.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Gemeinde, das Fest der Erscheinung des Herrn hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es wird ja am Anfang des Evangeliums von Johannes von dem Wort, dem Logos, gesprochen, das am Anfang war und das dann in diese Zeitlichkeit hineinkam und Fleisch geworden ist. Ähnlich schreibt es derselbe Autor Johannes in seinem ersten Brief: Was unsere Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben, was unsere Ohren gehört haben vom Wort des Lebens, es ist unter uns erschienen. Und genauso beginnt auch der Hebräerbrief. Da heißt es: Viele Male Und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch deinen Sohn, durch seinen Sohn. Am Ende der Tage. In einem adventlichen Hymnus haben wir gesungen, da sich die Welt zum Abend wandt, der Bräutigam Christus ward gesandt. Wenn wir einmal die gesamte Menschheitsgeschichte komprimieren würden auf 24 Stunden, dann wäre das kurz vor 12, kurz vor Mitternacht. Nicht einmal zur Vesperzeit, abends 18 Uhr. Also es ist wirklich Endzeit. Als Christus in die Welt kam, war Endzeit. Und es war eine unglaubliche Erwartung unter dem Volk, aber nicht nur unter dem auserwählten Volk Israel, sondern auch unter anderen Völkern. Wenn wir bedenken, dass zum Beispiel 700 Jahre vor Christi Geburt der Prophet Jesaja schon eine Weissagung machte, deren Tragweite man damals gar nicht ermessen konnte. Sie war vielleicht auf eine ganz konkrete Situation bezogen, aber wie die Exegeten, die Ausleger der Schrift sagen, diese Weissagung hatte einen Sensus plenior, also einen tieferen Sinn, der sich auf eine weite Strecke ergeben hat. Da heißt es nämlich, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sein Name wird sein Immanuel. Dieselben Worte, die 700 Jahre später in Nazareth Maria hörte, die vielleicht damals 14, 15 oder 16 Jahre alt war und die auch ganz, wie die Heilige Schrift es ja andeutet, in der Erwartung des Volkes Israel stand. Sie wird ja auch oft so dargestellt auf den Bildern der Verkündigung, kniend auf einem Betschemel mit einem Buch vor sich. Und das sind die alttestamentlichen Prophezeiungen. Maria ist gewissermaßen die Inkarnation der Erwartung des Volkes und der Verheißungen Gottes an das Volk. In ihr verdichtet sich alles und in ihr erfüllt sich alles. Merkwürdig nur, dass ausgerechnet 40 Jahre vor Christi Geburt es eine ähnliche Weissagung aus heidnischem Mund gegeben hat. Das war der römische Dichter Vergil. Der hat in seiner Bukolika, in der vierten Ekloge, eine Geburt eines göttlichen Kindes durch eine Jungfrau angekündigt und damit den Anbruch eines goldenen Zeitalters. Es würde eine Zeit kommen, wo das Gift der Schlange den Menschen nicht mehr schaden würde und wo an den Dornen rot glühende Trauben prangen, sodass auf einmal aus der Wüste wieder ein Paradies wird. Und mit ihm wird eine Herrschaft beginnen, die die ganze Welt umgreift. Merkwürdig, damals haben das die Menschen und die Ausleger dieser Worte auf den Kaiser Augustus angewandt und meinten, das sei auf ihn gemünzt, weil tatsächlich damals Augustus nach der Ermordung von Gaius Julius Caesar schon die Regentschaft übernommen hatte, die bis über die Zeit Jesu Geburt hinaus reichte. Aber man spürt, es gab in den Völkern und in den Menschen eine Ahnung, da ist doch etwas. Wie viele Völker haben von Jungfrauengeburten gesprochen und von göttlichen Kindern, die geboren werden, sodass sogar manche Exegeten in die Gefahr kamen, zu behaupten, dass auch die christliche Botschaft nichts anderes sei als Mythologie. Mythologie, Erfindung, die aus der Volksseele kommt, wie die Märchen und Mythen der Völker eben solche Dinge ersinnen. Ich deute es ganz anders. Es gibt in der Volksseele ein Urwissen der Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies, so sagen wir es bildhaft, seit der Katastrophe der Ursünde, so können wir es deutlicher sagen, seitdem der Mensch sich von Gott in seiner emanzipatorischen Haltung getrennt hatte, um selber Gott sein zu wollen und damit auch aus der göttlichen Weisheit und aus der göttlichen Gnade herausgefallen ist, hat sich aber eine Erinnerung erhalten, die durch die Völker und die Generationen hindurch ging, bis auf den heutigen Tag. Natürlich auch bis zur Geburt Christi. Sodass also die heidnischen Mythen auf einmal alle ihre Erfüllung fanden in der Geburt Christi. Papst Benedikt XVI. Hat als Kardinal Ratzinger und Professor hat das einmal so gesagt: Mit Christus kam die Aufklärung in die Welt. Das heißt also, mit ihm ist auf einmal alles in ein Licht getaucht worden, das man vorher so nicht sehen konnte, wo man nur in der Dämmerung finstere Umrisse sehen konnte und daraus irgendetwas gemacht hat, aus dieser Urerinnerung an etwas, das doch einmal war und das einmal sein wird, das vermengt mit menschlichen Fantasien und auch sehr materiellen Vorstellungen, wurden daraus diese Mythen und Märchen, die mit dem Kommen Christi plötzlich alle sozusagen beseitigt waren oder die richtige Deutung und Erfüllung gefunden haben. Wir dürfen also jetzt nicht die Mythen, die von Jungfrauengeburten und ähnlichen Dingen sprechen, darauf deuten, dass das also auch in der christlichen Tradition nichts anderes als ein Mythos sei, den die Evangelisten angewandt und gedeutet haben auf Christus. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er offenbart das, was in der menschlichen Seele schon schlummerte, was mit ungereimten Vorstellungen verbunden war und den Menschen nicht irgendwie deutlich vor Augen stand, was es bedeuten sollte. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass die Messias-Vorstellungen völlig anders waren, als sie sich in Wirklichkeit ereignet haben, weil in den Gehirnen und in den Herzen der Menschen diese Verworrenheit, dieses Verwobene von Irdischem und Himmlischem so stark war, dass daraus so etwas wurde wie Aberglaube. So könnte man sagen, das Fest der Erscheinung Christi ist ein Fest, an dem wir daran erinnert werden, dass er erschienen ist, so wie wir es im Hebräerbrief gehört haben. In der Endzeit hat er, der Vater, zu uns gesprochen durch seinen Sohn, der unter uns erschienen ist. Und auf der anderen Seite ist es ein Fest der Nichterscheinung dessen, den wir in einer ganz falschen Weise erwartet haben. Wenn man vom goldenen Zeitalter gesprochen hat, hat man das politisch gedeutet. Man hat wirklich gemeint, das sei eine politische Herrschaft, die sich über die ganze Welt ergießt. Und Jesus wurde sogar das angeboten. Denken wir einmal an die dreifache Versuchung in der Wüste, wo der Teufel dem Herrn sagt, das alles kannst du in deine Herrschaft nehmen, wenn du vor mir niederfällst. Also wenn du einstimmst in diese Urauflehnung gegen Gott. Und genau das hat Jesus nicht getan. Und deswegen ist seine Erscheinung auch eine Art Nichterscheinung gewesen. Er ist nicht in der Weise erschienen, dass er glorreich auf die Erde kam wie ein Göttersohn, wie man sich das vorstellte. Er ist nicht in Rom geboren, nicht einmal in Jerusalem geboren, sondern in einem Stall. Wenn es damals schon die Massenmedien gegeben hätte, die es heute gibt, Fernsehen, Rundfunk, Smartphones und so weiter, dann hätte man vielleicht über eine Steuererhebung in Judäa berichtet, vielleicht auch über die überfüllten Quartiere in Bethlehem, aber über die Geburt dieses Babys hätte wahrscheinlich niemand irgendwie einen Gedanken verloren. Das Erscheinen Christi war in den Augen der Menschen ein Nichterscheinen. Aber es gab solche, die immer noch in dieser uralten Erwartung waren und an die Verheißungen Gottes glaubten und wie Kinder waren vor Gott und sich ansprechen ließen von den Zeichen der Zeit. Dazu gehörte Maria. Dazu gehörten sogar diese einfachen Hirten, von denen wir eben gesungen haben, die Niedrigen, die Sünder, wir auch. Dazu gehörten auch die Weisen aus dem Morgenland, die bestimmt nicht die alttestamentlichen Schriften und Prophezeiungen kannten und dennoch innerlich von dieser Erwartung erfüllt waren. Da muss ein goldenes Zeitalter kommen. Und sie beobachteten die Zeichen, die darauf hindeuteten. Das hat sie auf den Weg gebracht. Wir müssen uns selber immer wieder fragen, ob wir selbst noch diese kindhafte Einstellung haben. Unsere Gehirne sind ja oft so verkleistert von irgendwelchen Ideologien, sodass wir auch, wie gesagt, das Evangelium einordnen in irgendeine ideologische Erfindung von Menschen. Aber das ist Historie hoch 10. Das ist wirklich Ereignis, das ist Realität. Das ist das, was diese Welt wirklich verändert hat, aber in einem ganz anderen Sinn. Deswegen hat Jesus ja vor Pilatus das Bekenntnis abgelegt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist ein König. Das hat er ein einziges Mal nur ausgesprochen vor Pilatus auf die direkte Frage hin. Sonst hat er sich immer als den Hirten des Volkes offenbart. Den Hirten des Volkes, der dem verlorenen Schaf nachgeht, der die zerstreuten Schafe sammelt. Kein Wunder, dass die Hirten auf dem Feld in ihm den wunderbaren Hirten erkannten. Ausgerechnet diese einfachen Menschen. Und dann kommen noch diese Weisen aus dem Morgenland, ob sie Könige waren oder nicht, aber sie offenbaren, dass alle Völker von Christus erlöst worden sind und erlöst werden sollten. Nicht nur die Weißhäutigen, sondern auch die Schwarzhäutigen, die Rothäutigen und die Gelbhäutigen. Und deswegen finde ich es unmöglich, dass man die Schwarzen plötzlich aus den drei Königen verbannt hat. Das ist ja wirklich ein Unsinn, ein völliger Unsinn, weil sie sich, wie wir meinen, diskriminiert fühlen. Dann müssen wir Weißen uns auch diskriminiert fühlen. Sehen Sie, es ist doch diese wunderbare Weisheit Gottes. Er ist gekommen für die Sünder und die Frommen, für alle Menschen, um aller Menschen sich zu erbarmen. Und genau deshalb hat er am Kreuz zu einem Verbrecher gesagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er, der König, der unter uns erschienen ist und ein Zeichen gesetzt hat, das heute noch das Zeichen ist, das Kreuz. Amen.